Ja, willkommen an diesem Vormittag, dem ersten gemeinsamen. Ich würde gern heute früh zunächst kurz etwas sagen über ein paar grundlegende Aspekte unserer Arbeit hier. Und weil ja einige von euch das erste Mal hier mit uns sind und für uns alle, mich eingeschlossen, es ist eine gute Wiederholung und Tiefung dessen, was vielleicht manchmal zugewohnt und na ja, kennen das und wird gar nicht mehr gefragt, warum machen wir das eigentlich? Und im zweiten Teil möchte ich was sagen, mich heranwagen, das ist nicht so ganz easy, mich heranwagen an, wie entsteht Dunkles oder Schatten. Und ich sage dann auch was zu diesen Symbolworten, weil eigentlich sagen die ja nichts. Dunkles, was ist Licht und Dunkel? Also es ist erstaunlich, dass ihr euch alle angemeldet habt auf diesen Titel. Offensichtlich habt ihr die Symbolverbindung zu den Inhalten verstanden und seid da. Gut, zunächst ein paar Takte zu unserer Arbeit hier. Das erste ist, wir nennen die Meditationspraxis auch aus der Tradition von Reginald Ray, das geht dann zurück über Chögyam Trungpa, tibetischen Buddhismus, Vajrayana Mahamudra in die asiatischen Räume. Reginald Ray, der stark Inspirator dieser somatischen Meditationen ist und ein wichtiger Lehrer von uns, hat über, ich glaube, 40 Jahre lang immer wieder, also in den USA gelebt, aber oder lebt da, immer wieder in ganz Asien die somatischen Traditionen studiert, in verschiedensten Feldern. Im Buddhismus, im Hinduismus, im Tantra, in den Urwäldern, in den Bergen etc. Und das zusammengefügt in einen Stream von Übungen und von Teachings für uns moderne Menschen, verbunden mit Traumatherapie und westlicher Körperpsychotherapie. Das ist vielleicht so der Hintergrund von der Quelle. Und wir haben das genannt und nennen das somatisch basierte Meditation. Und zwar deshalb, weil wir den Körper, unser menschliches Körpersein, wie ich es oft nenne, dass das nicht ein Ding ist, nutzen als die wichtige Basis, als Verwandlungsort und als ein Tor zur größeren Öffnung, wer wir eigentlich sind. Wir reduzieren uns nicht auf den Körper. Deshalb heißt es somatisch basiert. Bedeutet, über der Basis gibt noch was anderes. Das nennt das Wort halt nicht. Ja, somatisch basierte Meditation, da habt ihr die ganze Zeit im Grunde drin. Ihr könnt es gestalttherapeutisch lesen. Ich finde die Gestalttherapie eine tolle ganzheitliche Methode. Die habe ich ja auch viele Jahre gelernt. Wo wir das Körperliche nehmen, die Körperempfindungen, dann die Emotionen oder das Strömen, die Stimmungen im Körper, dann die Gefühle, dann die inneren Bilder, dann die Einsichten, dann die aktuellen Gedanken und kann man noch ein paar Sachen hinzunehmen. Wir reduzieren uns nicht auf eine Ebene, sondern nutzen diese verschiedenen Ebenen und kommen damit zu einer Unterstützung der Ganzheit als Menschen, weil darum geht es ja. Wir wollen ja weder Bilder werden, noch wollen wir nur Körper sein, noch wollen wir reiner Geist werden, sondern wir wollen das alles. Wir sind anspruchsvolle Wesen. Wir wollen den ganzen Klang des Daseins. Das ist, wie wir mit dem Körper arbeiten. Der Körper, unser Körpersein ist ein aus unserer Erfahrung wunderbarer Ort in den Traditionen des Yoga, ist ja genauso, ein wunderbarer Ort für innere Transformation. Es ist nicht nur physisch, grobstofflich oder wie auch immer. Und kriegt natürlich Krankheiten mit älter und hat dieses und jenes und so. Und das ist auch da, aber das ist nicht alles. Egal in welchem medizinischen Zustand, unser Körpersein ist immer auch ein Weisheitsort der inneren Transformation und Wandlung, weil er die Ideen unseres Mindes nicht glaubt. Das ist auch ein Punkt. Deshalb nennt Reginald Ray auch diesen markanten Satz, der Körper ist der Buddha. Das heißt, der Körper ist in einem erwachten Zustand, will sagen, grenzt im Grunde, wenn wir auf der tiefen Körpererlebensebene sind, nichts aus und fühlt, dass wir nicht nur die Ganzheit unseres Menschseins sind, sondern unendlich viel mehr. Wenn wir tief in den Körper fühlen, fühlen wir die Totalität, die erwachte Buddhaschaft, in Verbindung mit dem Göttlichen. Ja, deshalb, der Körper ist der Buddha. Der Körper ist das Tor zum Sein. Körperbasierte Meditation ist die Ausfaltung dieses Titels. Wie wir mit dem Körper arbeiten können, zweiter Aspekt ist, ein Aspekt ist, was ihr kennt, zum Teil liebt, oder auch was ihr jetzt neu kennenlernt, immer wieder unsere Verbindung mit einem größeren Körper, in Anführungszeichen im Körper der Erde. Und Erde ist zunächst dieser Planet, auf dem wir leben, der uns dankenswerterweise ernährt und trägt, letztlich, auf der physischen Ebene. Erde ist aber auch ein Prinzip. Ihr habt es in der Lehre der Elemente, da kommt Erde, Feuer, Wasser, Luft, Kristall, Natur, Raum, je nach Kultur, ja, da ist Erde ja nicht der Planet, sondern ist eine Qualität. Das heißt, du kannst Erde auch in dir fühlen, da wo es geerdet, konkret, warm, powerful. Wir fühlen das intuitiv. Bauchraum ist ein toller Zugang dazu. Ja, diese Erdqualität. Jemand ist geerdet, heißt ja nicht, dass er Erde geschluckt hat, sondern dass sie oder er diese Qualität verkörpert, diese Erdung. Das Ursprüngliche, Schöpferische. Da ist was Schöpferisches drin. Da ist eine Wärme drin, da ist eine Gegründetheit, eine Kreativität drin. Das meint Erde, Erdprinzip. Westlich-christlich könnte man sagen, Urgrund von Schöpfung, also aus dem Göttlichen, Schöpfung, ha, Dahrheit, das ist Erde. Und deshalb verbinden wir uns, wenn wir uns mit der Erde verbinden, mit dieser Qualität, das ist Dahrheit, das ist Schöpferisch, das ist Power. So die Planet Erde ist das Symbol dafür, oder ist das Tor? So wie unser Körper Tor zur tieferen Erfahrung ist, die Erde als Körper auch Tor zur tieferen Erfahrung der Ganzheit. Das ist kosmisches Prinzip. Und das Zweite, was wir machen mit der Verbindung mit der Erde, ist, dass wir Reginald Ray nennen, das ist den kosmischen Körper. Und dass wir unsere ach so oft einseitig gepflegte Reduktion auf dieses Wesen innerhalb deiner Hautgrenze, dass wir das ein bisschen expandieren und relaxen und fühlen. Mit der Erde geht das halt wunderbar einfach. Dass wir im Grunde dieses Transpersonale, würde man es nennen, nicht apersonal, dein Personsein ist nicht weg, sondern es geht darüber hinaus. Dein Personsein ist die Basis und dann geht es tiefer, das ist mein Transpersonal. Es geht tiefer, es nimmt das Größere hinzu. Wir sind mit Freude und Liebe Personen, aber wir reduzieren uns nicht drauf. Wir sind viel mehr. Und ein Zugang dazu, zu diesem viel mehr, ist die Übung mit der Erde, ist das Spüren in die Tiefe der Erde, und da kommen wir in eine Weitung, die uns enorm unterstützt in unserer Entwicklung. Das bringt uns auch in die Qualität von einem offenen Gewahrsein, von Schauen, von Entidentifizierung von schwierigen Themen, von wer bin ich denn noch, warum bin ich hier, wichtige Fragen, die ihr gestern auch schon gestellt habt. Das hat seine Wurzel zum Teil bei einem großen afrikanisch-schamanischen Meister, wo Reginald Ray mit verbunden war und von ihm gelernt hat, diese tiefe Verbindung zur Erde. Finden wir auch etwas in der tibetischen Tradition. In dieser Form ist es ziemlich einzigartig als Meditation. Und es hilft uns modernen Menschen enorm, diese extreme gesundheitsschädliche Isolation, die wir haben. Ich bin dies nur hier und ich muss für mich sorgen. Was ich nicht hinkriege, das läuft nicht. Ja? Diesen Wahnsinnsstress zu relaxen, oh, der Support ist zum Größeren. Ein drittes und letztes Element unserer Arbeit, ein bisschen praktischer, ist für viele sehr vertraut. Wir können, wenn wir in der Meditation sind, und ich leite auch das ja immer so an, wir können arbeiten mit einem. Zum Beispiel, du konzentrierst dich, zentrierst dich auf den Atem, spürst den Atem im Unterbauch. Dadurch vereinheitlicht sich unser Bewusstsein, unser Fühlen auf ein Zentrum. Wir nennen das Arbeit mit dem Fokus. Und wenn wir da schön bleiben oder immer wieder hin zurückkehren, dann wird unser Geist ruhiger. Deshalb nennt die Tradition das der Geist kommt zum Frieden, Shamatha. Oder im Englischen Mindfulness, das ist eigentlich damit gemeint. Das ist ja, Mindfulness ist eigentlich erstmal eine Mind-Emptiness oder Mind-Singleness. Das Wort ist ein bisschen irritierend. Ja? Mind-Singleness, also der Geist wird einfach und ruht auf diesem atmenden Raum im Unterbauch. Und da wird still und da passieren lauter wunderbare Dinge, weil wir nicht mehr hinter allem herturnen. Der Geist wird weit, du kriegst ganz viel mit, was du sonst nicht mitkriegst durch das, was du ständig denkst. Also so Energiesparmodus. Dann, wenn das geht, geschieht es in der Regel von selber. Man kann es auch anleiten und sagen, okay, jetzt das geht, es ist ganz schön ruhig. Jetzt wende ich mich mal dem zu, was ich da schon merke, was so auftaucht in der Weite meines Geistpräsenz. Und lass mich einfach entspannen und nehme noch diesen Rest von Anstrengung, Wille, Übung. Ich atme in meinen unteren Bauch und bleibe schön da, ja. Dem nehme ich auch noch raus oder lass den relaxen, würde ich es besser sagen. Und öffne mich einfach für die wahrgenommene Ganzheit meines Daseins. Gewahrseinspraxis, Awareness. Mindfulness, Awareness. Achtsamkeitspraxis wäre das erste. Das zweite ist Gewahrsamspraxis. Oder im schönen im Sanskrit, Shamatha, der Geist kommt zum Frieden. Vipassana, ungewöhnliches Schauen. Ungewöhnlich, weil wir das normal im Alltag nicht so hinkriegen. Vipassana. Also du nimmst dich und die Welt neu wahr. Die Welt und dich mit neuen Augen sehen lernen. Weil wir die Offenheit und Brillanz unseres Geistes nicht mehr stören. Durch Denkerei oder Konzepte. Vipassana. Und das ist etwas, da führen wir euch oder immer wieder in der Meditation hin. Das brauchen wir immer wieder auch bei den Inquiries, den Fokus und die Weite. Auch bei der Atemarbeit, also das kehrt immer wieder, das ist ein Grundwerkzeug, deshalb wollte ich das nochmal verdeutlichen für euch, die es schon kennt, und einführen für euch, wo es vielleicht neu ist. Gut, soweit dies. Dann, was ist das Dunkel? Zunächst mal geht einfach die Sonne unter. Und es ist vielleicht gerade Neumond. Und es hängen dicke Wolken und die Sterne sind auch nicht sichtbar. Das Dunkel ist erst eine kosmisch lebendige, physische, wenn ihr so wollt, elementare Qualität. Wir benutzen es, so habe ich es auch im Titel unseres Retreats gemacht, als Symbolwort für etwas ganz Bestimmtes. Wir benutzen es, also so wie ich es verstehe, wenn ich schreibe, das Dunkel in uns und der Welt verstehen und verwandeln. Wir benutzen es für Phänomene, die aus dem Licht unseres Bewusstseins herausgedriftet sind und dadurch im Dunkeln liegen. Entweder weil das geschehen ist oder weil wir es vielleicht sogar aktiv unterstützt haben. Wir wollen die nicht und packen die in den dunklen Keller und sperren die Tür mit drei Schlössern zu, damit wir hier oben unsere Ruhe haben. Ja, dieses Verdrängen, dieses Nicht-Wollen, dieses Nicht-Spüren-Wollen. Und das Dunkel hat eine Nähe zu Schatten. Wir haben im letzten Osterretreat mit Schattenaspekten gearbeitet, hat ein bisschen anderen Zugang. Der Schatten ist eher, da erkläre ich gleich was zu, ist etwas, das geschieht, das ist mehr psychologisch. Der Schatten ist etwas, das geschieht, quasi als Preis in Anführungszeichen, müsste aber nicht sein, aber es passiert halt. Wenn wir uns entwickeln in eine bestimmte Richtung, bleibt etwas zurück. Wir wollen das werden, wir wollen dahin kommen, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen erwachsen in dieser Welt stehen, wir wollen Spitze sein. Logisch, dass nicht das gesamte Spektrum deiner Persönlichkeit mitkommt. Ja? Nicht alles kannst du gleichmäßig unterstützen. Emotionale, beziehungsmäßige, körperliche, sexuelle, Herzaspekte etc. etc. Und auch noch Professor werden für Philosophie oder Professorin. Zum Beispiel. Ja? Du musst dich darauf zentrieren, was wir gestern hatten mit der Zentrierung der Kräfte. Das heißt, die anderen Aspekte, geraten so ein bisschen ins Schattenfeld, die bleiben zurück. Und wenn die mächtig zurückbleiben, sprechen wir von Schatten. Das ist wichtig. Der Schatten ist nichts Böses, sondern ist einfach etwas, was in der Entwicklung nicht mithalten konnte. Ich werde es gleich nochmal zeigen in einer kleinen Demo, was da passiert. Das Dunkel, das ist ein bisschen weiterer Begriff. Deshalb mag ich auch die Beschreibung etwas größer nehmen. Und ich mag euch drei Zugänge nennen, wie Dunkles in uns, also vom Bewusstsein weggedriftet ist, das uns dann Schwierigkeiten macht, in uns und in der Welt entsteht. Also ich habe es sehr reduziert, wir können einem Hunderte von einfallen. Ich habe es sehr reduziert und es sind Beispiele, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das eine ist, und das ist das, was wir häufig sehen bei uns und bei anderen Menschen, ist, dass Erfahrungen, die wir nicht verdauen konnten, die so heftig, vor allem auch in Richtung bedrohlich, lebenshinderlich oder unterernährend waren für uns, wo wir was gebraucht hätten, was wir nicht bekommen haben, über Jahre, als Kinder zum Beispiel, also sogenannten Mangel, Verwahrlosung im Extremfall, ja, also, dass diese Erfahrungen uns blockieren können über eine gewisse Phase in der Entwicklung und bestimmte Inhalte von uns natürlich festhalten. Das, was ich beschreibe, ich denke, ihr erkennt es, ist in einem weiteren Sinne das, was wir heute Trauma nennen. Trauma ist in der Grundform eine Erfahrung, die wir nicht integrieren konnten, weil sie zu wuchtig ist. Und es gibt viele Arten von Trauma. Ich bleibe mal bei diesen beiden. Es stößt uns etwas zu oder wird uns etwas angetan oder wir erfahren etwas, erleben etwas mit, das so wuchtig ist, dass es unsere Persönlichkeit nicht verdauen kann. Das Ereignistrauma. Und das andere, das Mangeltrauma, auch schon angedeutet ist, dass wir über Jahre, in der Regel Kindheit, Jugend, aber vor allem Kindheit, nicht bekommen haben, was wir gebraucht haben. Also Liebe, Wärme, Sicherheit, Geborgenheit etc. Nicht bekommen. Das hinterlässt ebenfalls tiefe Spuren in uns. Heißt nicht, dass es uns immer bestimmt. Deshalb löst ja gute Therapie und auch spirituelle Arbeit Trauma auch auf, im Sinne von bleiben vielleicht gewisse Art von Narben, Erinnerungsspuren, aber es dominiert uns nicht mehr. Und das ist etwas, wie Dinge ins Dunkel geraten. Natürlich, ist ja logisch, ja, ist ja nachvollziehbar. Natürlich wollen wir das nicht dauernd wissen. Und es geht auch gar nicht, sonst können wir vielleicht auch gar nicht überleben. Ja, also natürlich dringen wir das ins Unbewusste weg oder ins Nichtbewusstsein. Und natürlich packen wir das irgendwie ein, vielleicht mit eigentümlichen psychischen Konstruktionen, damit es lebbar ist. Und das tun nicht nur wir, die wir jetzt das Privileg haben, hier zu sitzen und an uns zu arbeiten, sondern das tun alle Menschen, weil es eigentlich eine Überlebensstrategie der Seele ist. Das ist eine Grundtiefenintelligenz. Ich habe tiefen Respekt, zunehmend in der therapeutischen Arbeit, tiefen Respekt vor der hohen Intelligenz, die wir in unserer Psyche, in unserem Geist und Körper als kleine Kinder schon haben, dass wir, ohne Psychologie studiert zu haben, hochkomplexe Abwehrmuster kreieren, die funktionieren. Die Heftigkeit der therapeutischen Auflösung oder der Arbeit selber zeigt uns ja, dass das Ding funktioniert hat. Aber da ist ja unser Lebenswille drin. Eigentlich, wenn man das untersucht, inquiry-artig, ist da deine Liebe zu dir selbst drin und dass du leben willst, egal was außenrum für ein verrücktes Zeug passiert. Die Essenz aller Störungen, nennen wir es mal, ist eine tiefe Liebe und überzeugte Leidenschaft für das Leben und für sich selbst. Ja, die Essenz aller sogenannten Störungen, neurotischen oder anderen Störungen, ist eine tiefe Leidenschaft und Liebe für uns selbst, für das Leben. Deshalb kreieren wir diese Muster, um uns zu schützen. Und das ist etwas, das hat mit diesem Dunkelfeld zu tun. Ja, das rutscht dann weg. Und Menschen jetzt, die halt, wenn ihr euch vorstellt, Menschen in der Welt, die auf der Flucht sind oder die viel arbeiten müssen oder viel Kinder oder die überhaupt nicht wissen, wie man das schreibt, was wir hier machen, die haben nicht diese Ressourcen, daran zu arbeiten. Da stampfen sich diese Schatten fest und dann wird da draus agiert. Das Zweite, was da drin ist, das wäre ein psychologischer Zugang. Das Zweite eher ein spiritueller Zugang, was wir in allen Dunkelschattenaspekten finden können. Da kommen wir nicht so leicht drauf. Also nur, wenn wir meditieren oder solche Sachen machen. Das Dunkel in uns, bleiben wir mal bei uns, ist immer eine Weise der Verblendung. Verblendung in diesem Sinne, dass wir nicht gecheckt haben, wer wir eigentlich sind. Wir haben eine Idee, wer wir sind, nur das Helle, nur das Gute, nur das Freundliche, Mitfühlen und so weiter, sind wir gesellschaftsfähig, das ist eine Idee, das ist ein Konzept, aber ich bin auch das Wilde und Wütende und das Ungestüme und das Archaische und was auch immer. Als Beispiel. Ja. Das heißt, es ist eine Verblendung, indem ich mich darauf reduziere, auf das, was in meinem Bewusstsein gegenwärtig ist, und das ausblende, was ich nicht mag oder was nicht passt oder was sich vielleicht mal als nicht so hilfreich erwiesen hat. Das Dunkel. Also Dunkel, Schatten ist immer, das ist keine Strafansage. Du Böse, du bist jetzt verblendet. Das ist überhaupt nicht damit gemeint. Sondern das ist ein Segen, dass wir erkennen, ich bin da verblendet. Almaz sagt, der Lehrer, den ich gestern fürs Inquiry auch schon zitiert habe, Almaz sagt, selbst die höchsten Erleuchteten sind immer noch verblendet. Weil die Reise geht immer noch weiter. Selbst die größten Erleuchteten können immer noch weiter erwachen. Sonst würde ja die Wirklichkeit aufhören. Das heißt, Verblendung ist nicht schlecht. Es ist ein Teil unseres Weges, das zu erkennen, irgendetwas, was ich noch nicht sehe. Irgendeine Illusion, die ich noch von mir in der Welt habe. Das bedeutet, es zeigt sich uns einmal der, ich mag nicht sagen Gegenbegriff, aber der heile Zugang. Also wenn Dunkel und Schatten das eine ist, was uns zu schaffen macht, wie könnten wir dann beschreiben, wo geht denn die Reise eigentlich hin, wenn sie frei wird? Und ihr ahnt es und spürt es, und ich habe es immer wieder schon auch dazwischen gelegt und einfließen lassen, ist ganz klar. Die Heilung des Dunkeln, des Schatten, ist die Reise zur Ganzheit. Nicht die Reise zum Licht. Nur Licht ist eine neue Spaltung. Es ist eine Falle, in der oft Esoterik und gut gemeinte Heilkunst hineingerät. Wir machen alles jetzt schön und heil und wunderbar und super, und das Dunkel und das Böse und die negativen Energien sollen bitte schön draußen bleiben. Ja, das ist ein heftiger Dualismus. Ich überzeichne es mal ein bisschen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, also das kann passieren. Der Weg ist die Ganzheit, die immer größere Ganzheit. Und das ist ein Mut, der Mut zur Ganzheit. Das ist eine powervolle Sache, dass wir sogar das Dunkle und Dunkelste und Schwierigste und Struppigste und die abgefahrensten Kobolde unserer Seele zu integrieren wagen und, wie wir es die Tage mal schon hatten, einlade zur inneren Teeparty. Dieses tolle Bild von Chögyam Trungpa. Ja, die ganzen Monster und Dämonen und Kräfte und Verrücktheiten, aber auch die Schönheiten in dir einladen zur Teeparty. Du bleibst die Chefin. Du bietest aber allen Tee an. Alle dürfen sich wohl füllen. Aber du sorgst, wo es lang geht. Wenn wir uns jetzt noch ein dritter Aspekt, wie das entsteht, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir entwickeln uns. Also von einem Schritt, wo wir bestimmte Qualitäten in uns entdecken, zum Beispiel die Fähigkeit zu sprechen, die Fähigkeit zu denken, die Fähigkeit wütend zu sein, die Fähigkeit zu weinen als Kinder, die Fähigkeit mit anderen in Kontakt zu gehen, die Fähigkeit mich mit mir zu beschäftigen und mich in Schutz zu bringen, vielleicht vor komischen Erwachsenen etc. Also all diese Fähigkeiten und später ja auch die Fähigkeit, so mit mir umzugehen und anders mit mir umzugehen und noch weiter und reifer, das ist ja Entwicklung. Und ich greife jetzt auf etwas, das hat von der Ursprungsidee, ist das von Heinz Kohut und der, glaube ich, von Hause aus Psychiater, Psychologieprofessor war und ist dann weiter ganz genial weiterentwickelt worden von Ken Wilber. Was passiert in unserer Entwicklung? Dazu mag ich euch jetzt ein bisschen eine Demo machen. Also stellt euch mal vor, dieses Tuch jetzt ist einfach so das Feld unserer Ganzheit, unserer derzeitigen wahrgenommenen Bewusstheit, unserer Persönlichkeit, unseres individuellen Bewusstseins, Psyche, wie immer ihr es nennen wollt. Es ist nicht so wichtig, die Differenzierung. Und jetzt entdeckst du zum Beispiel, ist egal welches Lebensalter, es kann jetzt genauso geschehen, ja? Entdeckst du die Fähigkeit, ich nehme ein einfaches Beispiel, daran kann man es gut zeigen, die Fähigkeit, für dich zu sorgen, dich zu schützen, deinen Wert zu füllen und jemandem auf die Finger zu klopfen, der dir über die Grenzen latscht und damit in die Wut zu gehen. Bis hierhin nicht weiter. Ja, grundsätzlich gute Eigenschaft. So, du entdeckst es neu. Was passiert? Wir sind davon so fasziniert, dass es das ganze Feld ausnimmt. In einer gewissen Phase. Kann man manchmal in Gruppen beobachten. Ja? Wenn jemand was Neues entdeckt hat, kommt jeder in die Gruppe und stellt sich damit vor. Ich bin jemand, der immer gerade raus sagt, was ich denke. Das ist Identifikation. Das hat ein bisschen Vorwelt von unserer roten Energie hier gerade, von Wut. Ich gucke nicht drauf, wie es dir geht. Ich sag's. Ja, so, das ist eine Identifikation. Und das braucht's, um die Wut, die Fähigkeit der Wut, des Selbstschutzes, von innen her total zu bewohnen. Dass du da reingehst, dass du das fühlen kannst, dass du spürst, wie das vibriert, was das für eine hohe Energie ist. Vielleicht auch das Feedback der anderen Realität um sich bekommen. Moment mal, wenn ich nur mit der Wut bin, gehen vielleicht Dinge kaputt, die ich liebe, oder ich kann auch jemanden verletzen, der mir Feedback gibt. Stopp so nicht. Das ist ätzend, wie du drauf bist. Ja, oder das tut weh, oder Beziehungen können schwierig sein. Also, aber es braucht dieses, dass ich von innen in die Wut gehe, wir machen das ganz von selber, ja, und mich identifiziere für eine gewisse Phase. Oder für gewisse Aspekte meines Lebens. Es läuft oft zeitgleich mit anderen Entwicklungen irgendwo in uns, ja. So. Und dann geschieht, ich will mich ja weiterentwickeln. Dann mag ich, okay, wütend sein, das kann ich jetzt ganz gut. Das darf sich wieder ein bisschen reduzieren. Das ist der Schritt der Entidentifikation. Ja? Also ich bleibe nicht daran kleben, sondern ich entidentifiziere mich und lasse es. Und das ist jetzt der Clou. Weil ich dann zum Beispiel entdecke, ich habe ja auch noch andere Aspekte. Ich kann auch traurig sein oder ich kann lieben oder ich kann mich einfach am Leben freuen. Da ist nicht nur die Wut in mir. Und ich entwickle mich weiter und merke jetzt, ich bin mehr als das. Ich bin mehr als die Wut, mehr als die Trauer, mehr als die Lebensfreude. Es sind nur ein paar andere Aspekte in mir, aber die dürfen in mir sein. Und ich bin dieses Größere, jetzt angedeutet durch das goldene Band. Ich bin dieses Größere des wachsenden individuellen Bewusstseins als dieses menschliche Wesen, das ich bin. Ja, dann ist das vielleicht auch wieder eine Identifikation, wo ich merke, boah, ich bin eine Person, ein Personensein, das ist toll. Und dann gehe ich auf Seminare, die das stützen und das Personale und das ist super. Und dann irgendwann merke ich, ich bin vielleicht doch noch mehr. Und dann wird das auch zu so einem Feld in mir und ich wachse und wachse und wachse. Das ist der Weg, die Reise zur Ganzheit. Die Schritte, die hängen können, ist, also nochmal das Gesunde ist, ich identifiziere mich, entdecke es, dann darf es kleiner werden, Entidentifizierung, und dann überschreite ich es. Ken Wilber nennt es Transcending, ja, also darüber hinausschreiten in das Größere. Das ist der erste ganz wichtige Schritt. Auch zweite finde ich die Entidentifizierung, Identifikation, Entidentifikation, gleich Transcending. Ich überschreite es in das Größere, ich bin mehr als das. Und dann das Zweite, was ihr hier im Bild seht, habe ich noch nicht beschrieben, ist, dass ich es integriere, inkludiere, including. Dass ich es nicht abstoße. Weil es könnte ja sein, zum Beispiel, dass ich sehe, okay, diese Wut, die hat mir mal heftig geschadet, die tun wir jetzt mal raus. traurig sein können und sich freuen, das genügt. Die Wut ist weg. So, und dann merke ich plötzlich, huch, da draußen sind lauter wütende Menschen. Die sind ganz furchtbar bedrohlich. Die sind richtig böse. Und dann komme ich zu dem, was wir von der Innensicht sehen würden als eine Projektion. Also ich habe was von mir abgespalten. Ja, das wäre die Abspaltung oder die Unterdrückung, ja, dass ich das nicht haben will, das nicht integrieren. Ich spalte was ab und weil es ja nicht weg ist, meine Seele weiß, dass ich etwas unterdrücke, spiegelt es sich, um sich zu helfen, bei allen anderen. Die sind vielleicht wirklich wütend und krass drauf, mag sein. Nur, es ist aufgeladen von meiner Projektion, ich will das nicht haben, ich darf das nicht haben, gutes Menschsein geht nicht so, die sind falsch. Und im schlimmsten Fall nehme ich dann die Kanonen und schieße sie tot. Das ist, wie auch Konflikte und Kriege entstehen. Ich projiziere das, da könnt ihr was anderes reinlegen als Wut, das ist halt sehr simpel. Also, und das sind die Bösen, dadurch habe ich die Spaltung. Und das ist auch die Verblendung, weil wir miteinander zu tun haben als Menschen. Ja. Das bedeutet, die Gefahr ist, also die Falle ist, ich nehme jetzt mal das blaue Band nochmal, die Trauer, dazu, die beiden Gefahren sind, wie das Dunkel dann entsteht, ist bei dieser Entwicklung, Schritt für Schritt, ja, sich wieder inkludiert, so, die eine Gefahr ist, dass ich das abspalte, also die Aversion, die Spaltung, dann Projektion etc. Und die andere Gefahr ist, dass ich das so toll finde oder dass das nicht ausreichend in mir deutlich wurde, dass ich damit identifiziert bleibe, also daran hängen bleibe. Ken Wilber nennt das Aversion, klar, Aversion. Und das hier führt letztlich, wenn ihr das ein bisschen weiter interpretiert, zu Addiction, zur Sucht. Sucht nicht unbedingt im Sinne von Alkohol und Drogen, sondern Sucht im Sinne von, dass ich davon nicht genug kriege, weil es irgendwie nicht sein konnte. Und deshalb wiederhole ich es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also die Entidentifikation von, es ist nur ein Teil von mir, hat nicht funktioniert. Was es dann braucht, ist zu merken, jetzt kommt unsere Meditation ins Spiel, ich bin mehr als das. Das ist Meditation tief heilend. Ja, dieses weite, offene Gewahrsein, somatisch verwurzelte, offene Gewahrsein. Ich darf diese Trauer haben oder diese Wut und vielleicht ist das noch identifiziert und vielleicht reagiere ich noch auf jede zweite Situation mit Wut. Aber ich merke, okay, ich krieg's schon mal mit. Ah, super. Und dann kann ich fragen, wer ist es, das mitkriegt? Das in dir, was es mitkriegt, ist nicht die Wut, ist nicht identifiziert. Es ist das größere Gewahrsein. Es bist du, es ist mehr du als die Wut. Und dann kann das in dir sein. Und du nimmst diese Wut wahr als ein Teil von dir, aber nicht mehr als etwas, das dich dominiert. Das ist der eine Prozess, die Auflösung dieser Anhaftung. Der andere Prozess ist, die Bösen da draußen, die gucke ich mir mal genau an. Und ich beschreibe die nicht nur, dass die ganz doof sind und mich bedrohen und dass die was machen, das würde ich nie machen, nämlich wütend sein, sondern ich gehe in einen inneren Dialog mit denen. Ich baue eine Beziehung auf, innerlich, brauche die nicht dafür. Also geht aber, meist geht es nicht. Ich spreche mit diesen Menschen. Wie sind die in der Beziehung? Die sind vielleicht so, wie sie sind, aber ich rede mit denen. Ich sage, was macht ihr da? Das ist krass, das ist abgründig. Ihr bedroht mich, ich bekomme Angst. Ich gehe in eine Beziehung. Das heißt, ich gehe aus diesem dritte Person-Gefühl, ich beschreibe die ganz furchtbar sind, in eine zweite Person-Empfinden, in einen Dialog, in eine Beziehung. Und dann entdecke ich vielleicht, die sind mir näher, als ich ahnte. Und die sind mehr in mir, als mir vielleicht lieb ist. Aber ich gehe diesen Weg weiter und merke, da sind Aspekte in mir und spüre, ja, ich könnte auch so handeln. In bestimmten Situationen könnte ich auch so handeln. und ich lasse das zu und ich fühle, wie das von innen ist, wenn man in solchen Situationen wütend wird. Und siehe da, die alte abgespaltene Wut kommt heim und ich komme von der zweiten in die erste Person. Ich kann auch wütend sein, ich kann mich da reinfühlen. Ich kenne in meinem Leben Situationen, wo ich das auch tun konnte und wo ich es tun kann und wo es vielleicht sogar hilfreich ist. Wenn ich dann noch die lautere, erwachte Essenz der Wut, was wir eben hatten, nämlich diese Schutzkraft, wie es ursprünglich entstanden ist, sehe, dann habe ich gewonnen. Dann ist es wirklich eine Fähigkeit von mir, die ich einsetzen kann, mich zu schützen oder andere oder das, was ich liebe, ohne dass es mich dominiert, ohne dass es ins Dunkel abgedrängt werden muss, ohne dass ich es in tausend anderen Menschen entdecke, die ich dann bekämpfe. Das wäre die Integration. Und die Prozesse, die ich euch anbiete, Übungen, die gehen in diese Richtung, über diese Woche miteinander, das Retreat. Gut, von daher zeigt sich Menschsein als ein immer wieder herausforderndes Abenteuer. Oh, wir interessanten, wuchtigen, starken, berührenden, wunderbaren, aber auch mächtigen Aspekten in uns begegnen können und wo wir wie die Weisen uns sagen, im Grunde, wenn du alles in dir zulassen kannst, fühlen, zulassen heißt nicht außer dir, sondern in diesem Sinne, kannst du die ganze Menschheit zulassen, fühlst du alles. Und das ist dieser Weg zur Ganzheit, und das ist das Ende der Verblendung, dass wir voneinander getrennte Wesen sind. Was in dir geschieht, hat mit mir zu tun und in der Tiefe sind wir uns verwandt.